Jesus hatte mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert, kurz vor seiner Verhaftung. Das Ziel ist nun der Garten Gethsemane, wo sie übernachten wollen. Aber dazwischen hat Jesus noch so manches auf dem Herzen. Es kommt zu verschiedenen Aussagen von ihm oder auch zu Gesprächen. Und eines dieser Themen, die Jesus anspricht, davon handelt unser Predigttext aus Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Zunächst Vers 31, da wendet sich Jesus an Simon Petrus, aber zugleich auch an alle Jünger. Er sagt da: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ja, Jesus kündigt den Jüngern an, dass sie gesiebt werden. Geschüttelt, gerüttelt, gesiebt. Und die Frage ist, wer fällt durch? Nun, einer, der Judas, der fällt auf jeden Fall durch. Er wendet sich von Jesus ab, wir wissen letztlich nicht warum, stellt sich sogar gegen ihn und verrät dann den Aufenthalt im Garten Gethsemane, wo sie übernachten wollen, der Tempelwache und den Soldaten. Wie ist es mit den anderen Jüngern? Fallen sie auch durch? Ja, wenige Stunden später, wenn sie in dem Garten sind und Jesus verhaftet wird, dann rennen alle eilig davon. Keiner will bei Jesus bleiben. Und Petrus, dieser große, naja, in Anführungszeichen Superheld, der sogar mit Jesus auf dem Wasser laufen wollte, was sagt der in Vers 33? Petrus aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Die Antwort von Jesus, denke ich, kennen wir alle. Jesus sagt zu ihm: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Also auch Petrus fällt durch. Nun kann man leicht sagen, ja, was sind denn das für Schlaffis? Die haben so viel mit Jesus erlebt und jetzt rennen sie davon. Aber wären wir denn bereit, aus Liebe zu Jesus unsere Freiheit aufzugeben oder gar unser Leben? In der frühen Christenheit gab es immer wieder Christenverfolgung, eigentlich durch die ganze Kirchengeschichte. Aber in der frühen Christenheit gab es gelegentlich in Rom unter Nero oder unter dem Kaiser Domitian Verfolgungszeiten. Und da wurden manchmal die Christen vor die Alternative gestellt. Also entweder schwörst du jetzt deinem Jesus da ab und nimmst am Kaiserkult teil, ja, oder eben nicht, aber dann musst du die Konsequenzen tragen. Und dann war es immer so, manche hatten nicht den Mut, da zu sagen: Nein, ich schwöre Jesus nicht ab. Sie fielen sozusagen durchs Sieb. Und die, die an Jesus festhielten, mussten manchmal unter schrecklichen Umständen sterben, auf grausame Weise hingerichtet. Aber wir sollten uns kein Urteil erlauben über die, die da durch Sieb gefallen sind. Ich glaube, niemand von uns weiß, wie er in Lebensgefahr reagiert. Sowas kann man nicht planen. Jedenfalls macht unser Text deutlich, gerüttelt, geschüttelt und gesiebt zu werden, damit müssen wir rechnen, als Christen, dass es Lebenskrisen gibt, Glaubenskrisen. Ich habe einen Bericht gelesen von einem jungen Mann, der ist so in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und es war für ihn völlig klar, Gott gibt es, Jesus ist auferstanden, er ist oft in den Gottesdienst gegangen. Und dann musste er erleben, dass sein Vater überfallen wurde. Und zwar so schwer verletzt wurde dabei, dass er lange Zeit ins Krankenhaus musste. Dann wurde bei ihm im Krankenhaus eine schwere Erkrankung festgestellt, eine Krebserkrankung. Ja, und der junge Mann, damals noch ein älteres Kind, hat natürlich einfach gebetet und sagt: Ja, Gott, steh ihm bei, schenk, dass es besser wird, mach ihn wieder gesund. Aber er ist gestorben, der Vater. Und wenig später auch der Großvater. Und dann führte das bei ihm dazu, dass er halt zwar immer noch geglaubt hat, dass es Gott gibt, aber der Glaube wurde nicht mehr gelebt. Er ging nicht mehr in den Gottesdienst, er betete nicht mehr. Die Enttäuschung war einfach zu groß. Als junger Mann las er dann das Buch Der Gotteswahn von Richard Dawkins, ein Buch, das ja ganz explizit gegen den christlichen Glauben, eigentlich gegen alle Religionen geschrieben wurde. Und damit legte er auch diesen letzten Rest an Gottesglauben ab. Aber wollen wir uns da ein Urteil erlauben und sagen, hätte halt ein bisschen stärker sein müssen? Ich glaube, wir wüssten auch nicht, wie wir in so einer Situation handeln würden. Ich denke auch an ein eigenes Erlebnis aus meinem Leben. Bei mir gab es auch so eine Zeit, wo ich nicht mehr beten konnte. Ich weiß nicht, ob ich da 18 war oder 20, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich weiß noch, wie es anfing, diese Entwicklung, dass mir das Beten immer schwerer fiel. Da war ich vielleicht 16 oder 17, glaube ich. Und ein Bekannter von mir, so Anfang 30, der war schwer erkrankt. Und plötzlich habe ich gehört, oh, dem geht's ganz schlecht. Und ich war damals in so einem Hauskreis für Jugendliche. Und dann habe ich alle Leute zusammengetrommelt und haben gesagt, jetzt beten wir für den. Da muss Gott jetzt was tun. Und da haben wir gebetet und gebetet und gebetet. Und hinterher habe ich dann erfahren, ja, das Gebet wurde nicht erhört. Nun, damit hatte ich gerechnet. Damit müssen wir immer rechnen, dass ein Gebet nicht erhört wird. Aber was mich dann so an Gott damals enttäuscht hat und mich richtig geärgert hat und was dazu geführt hat, dass mir das Beten irgendwie, die Freude am Beten verloren gegangen ist, war, dass ich hinterher erfahren habe, dass er schon vorher gestorben war, bevor wir uns zum Gebet getroffen hatten. Das hatte mich unglaublich geärgert. Und das führte dazu, dass mir dann über 2, 3, 4 Jahre hinweg irgendwie das Gebet abhanden gekommen ist. Zum Glück hat sich es wieder ein bisschen geändert, ja. Aber das sind so Dinge. Heute würde ich sagen, ja, ich bin da auch durchgefallen. Vielleicht war das auch so ein bisschen die Frage an einen, ja, hast du mich dennoch lieb? Diese Frage von Jesus an Petrus nach Ostern. Hast du mich lieb? Oder kultivierst du jetzt deinen Ärger, deine Enttäuschung und pflegst das über Jahre hinweg? Was in unserem Text ja doch sehr beängstigend ist, ist ja, wer da schüttelt und rüttelt und siebt. Jesus spricht vom Satan. Das erinnert so ein bisschen ans Buch Hiob. Hiob, ein frommer Mann. Und dann kommt der Satan zu Gott. So eine Szene im Himmel wird da ja berichtet. Und dann sagt der Satan, ha, der glaubt doch nur an dich, weil es ihm so gut geht. Lass ihm mal schlecht gehen, da wirst du schon sehen. Da wird er nichts mehr mit Gott am Hut haben. Und der Hiob, der verliert dann eigentlich alles, was er bisher hatte. Eigentlich alles. Und seine Frau sagte schon, was willst du denn noch mit deinem Gott? Lass fahren dahin. Bringt doch nichts. Aber der Hiob hält fest, auch wenn er manchmal Gott wirklich heftig anklagt, so hält er doch an ihm fest. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Satan, der rüttelt und schüttelt. Ich bin kein Freund davon, dass wir Christen dauernd immer vom Satan reden. Ich glaube auch nicht, dass jede Glaubens- und Lebenskrise etwas mit dem Satan zu tun hat. Es gibt nämlich zum Beispiel die ganz einfache Erfahrung, ein Mensch wird depressiv und weil er depressiv wird, kommt er in eine Glaubenskrise. Ist die Depression weg, ist die Glaubenskrise weg. So gibt es vielfältige Erfahrungen, dass das Leute erleben. Das hat also nichts mit Satan und irgendwas zu tun. Und ich denke nicht, dass wir da so viel von reden sollten. Ich bin aber auch keiner, der, auch wenn man mich dann vielleicht für mittelalterlich halten mag, ich bin auch keiner, der meint, man müsse auf der anderen Seite vom Pferd fallen und diese dämonische Macht völlig leugnen. So als aufgeklärter Mensch, sowas gibt's gar nicht, sagen ja auch viele Christen und Theologen. Ich denke schon, dass es so etwas Dämonisches gibt. Ich möchte mal 2 Beispiele nennen, wo ich denke, das ist doch menschlich rational nicht erklärbar. Ein Beispiel aus der Bibel, Johannes 11. Die Auferweckung des Lazarus, ein grandioses Wunder. Jesus weckt diesen Lazarus auf. Und dann heißt es, dass viele zum Glauben an Jesus kommen. Aber was macht der Hohe Rat in Jerusalem? Die treffen sich und beschließen, Jesus muss weg. Der muss getötet werden. Das lässt sich doch nicht erklären. Stellen wir vor, wir hätten hier in Berglin jemanden, der Tote auferwecken kann. Ja, da wäre doch bestimmt nicht unser erster Gedanke. Jetzt müssen wir mal sehen, was wir denn möglichst schnell ins Gefängnis bringen. Das ist doch nicht verständlich, oder? Oder ein anderes Beispiel aus unserer heutigen Zeit. Sarai, ein junge Frau aus Indien. Als kleines Kind verliert sie ihr Gehör. Sie kann nicht mehr hören. Ihre Eltern sind Hinduisten. Sie lebt in einem hinduistischen Elternhaus. Sie gehen dann zu verschiedenen Ärzten und auch zu Hindu-Priestern. Es hilft nichts. Als sie 11 Jahre alt ist, geht sie in einen christlichen Gottesdienst. Und dort wird für ihre Ohren gebetet. Und dann erlebt sie tatsächlich, dass ihr Gehör nicht auf einen Schlag, aber langsam wiederkommt. Sie kann langsam wieder hören. Also eine wunderbare Erfahrung. Sie kommt nach Hause. Und dann sollte man meinen, die ganze Familie ist happy. Jetzt gehen die mal schön essen, feiern eine Party oder sowas. Was macht der Vater? Er verschlägt seine Tochter, weil sie einen christlichen Gottesdienst besucht hat. Und ich denke, das ist doch dämonisch, oder das kann man doch menschlich, rational nicht mehr wirklich erklären. Aber lassen wir das mit diesem Satan. Es ist ja erstaunlich, die Jünger, die alle durchs Sieb gefallen sind, kehren bis auf Judas alle später wieder zu Jesus zurück. Und während sie hier, wo Jesus verhaftet wird, alle schnell aus Angst weglaufen, haben wir ja gerade in der Schriftlesung gehört, dass sich das dann einige Zeit später komplett ändert. Der Petrus, der geht da ins Gefängnis, er stirbt später als Märtyrer, auch der Jakobus ist als Märtyrer gestorben, Paulus später auch. Oder der Bruder von Jesus, der auch Jakobus hieß und der einige Zeit die Jerusalemer Gemeinde geleitet hatte, starb als Märtyrer. Wie ist das plötzlich möglich? Da rennen sie noch alle weg und da haben sie plötzlich eine Stärke, die unerschütterlich ist. Woran liegt das? Wie kann das sein? Oder ein anderes Beispiel. Lea Sharibu ist 17 Jahre alt. Lebt in Nigeria und ist seit 3 Jahren in Gefangenschaft von Islamisten, Boko Haram. Es war ja auch in der Presse, vor 3 Jahren wurden ungefähr 100 Schülerinnen entführt. Und bis auf diese Lea sind auch alle mittlerweile freigekommen, aber sie nicht. Ich habe das bei Open Doors gelesen, diese Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert. Und da habe ich gelesen, das liegt daran, weil sie sich weigert, Muslimin zu werden. Deshalb wird sie nicht freigelassen. Aber woher hat sie diese Kraft, diese 17-Jährige? Dass sie daran festhält, an diesem Glauben? Eine Antwort finden wir in Vers 32, wo Jesus zu Petrus sagt, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Hier wird Jesus beschrieben als jemand, der im Gebet vor seinem himmlischen Vater für seine Jünger eintritt. Im Johannesevangelium ist es sogar ein ganzes Kapitel, Johannes 17, ein Gebet von Jesus für seine Jünger. Für seine Jünger und auch für uns. Und das tut er auch für diese Lea. Von solchen Gebeten erfahren wir nichts. Jesus tut offensichtlich auch eine ganze Menge, von dem wir überhaupt nichts mitbekommen. Das gibt es in der Bibel immer wieder, dass Gott sozusagen selbst für uns eintritt. Hier Jesus betet für die, die ihm nachfolgen. In Römer 8 ist es der Heilige Geist, der für uns eintritt. In Offenbarung 8 ist es ein Engel, der unsere Gebete zu Gott trägt, damit sie erhört werden. Und ich denke, es gibt noch einen weiteren entscheidenden Grund, warum die Jünger so stark geworden sind und viele Christen bis zum heutigen Tag. Und das ist natürlich letztlich dieser Glaube, diese Botschaft von der Auferstehung von Jesus. Manche von Ihnen kennen vielleicht Richard David Precht, ein Bestsellerautor, so ziemlich der bekannteste Philosoph, den wir hier in Deutschland haben. Und der hat nicht allzu viel mit dem christlichen Glauben am Hut. Aber im ersten Band seiner Philosophiegeschichte mit dem Titel Erkenne die Welt, da geht es um die Philosophie der Antike und des Mittelalters. Und da kommt er natürlich auch auf Jesus und Paulus und Augustinus. Und im Mittelalter war die Philosophie ja sowieso sehr christlich geprägt. Und dann schreibt er da in seinem Buch, nun war das von ihrem Meister angekündigte Reich Gottes nicht gekommen und er selbst tot gekreuzigt wie ein Verbrecher. Die kleine Schar der Jünger und ihre Bewegung waren jämmerlich gescheitert und moralisch vermutlich ziemlich am Ende. Was dann geschieht, ist zumindest aus der Sicht eines nichtgläubigen Menschen ein Wunder. Ja, das wohl größte Wunder in der Geschichte des Abendlandes. Aus Gründen, über die wir bis heute rätseln, entwickelte sich aus dem Glauben der Jesusschar die gewaltigste religiöse Bewegung der Welt. Heute gibt es offiziell über 2 Milliarden Christen. Zitat Ende. Ja, für einen nichtgläubigen Menschen ist das tatsächlich ein Rätsel, wie das möglich war. Für die, die es glauben, ist es eben diese Kraft Gottes, diese Auferstehungskraft, diese lebensschaffende Kraft, die Geschichte schreibt und die auch unsere Lebensgeschichte schreibt. Und wir dürfen Teil dieses unfassbaren Wunders sein. Und noch eine kleine Geschichte. Der Schriftsteller Alfred Döblin lebte von 1878 bis 1957. 1929 ist ein weltberühmter Roman von ihm erschienen, Berlin, Alexanderplatz. Als die Nazis an die Macht kommen, muss er fliehen und er kommt nach Südfrankreich und sieht dort in einer Kirche ein Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus dran. Und das beeindruckt ihn unglaublich. Und das war so der erste Schritt dazu, dass er dann Christ wurde im Laufe der Zeit. Er ist dann in die USA geflohen, wie viele andere Schriftsteller und auch Intellektuelle aus Deutschland auch. Und 1943 wird dann in einem Theater in Los Angeles sein 65. Geburtstag gefeiert. Und da sind viele berühmte Schriftsteller da, die auch in den USA ausgewandert sind. Leon Feuchtwanger, Heinrich Mann, Thomas Mann, Bertolt Brecht oder auch der Komponist Arnold Schönberg. Und alle wollen ihn ehren, diesen bedeutenden Schriftsteller. Und dann gibt es da eben auch so eine Geburtstagszeremonie und dann passiert während dieser Zeremonie Folgendes, dass dieser Alfred Döblin plötzlich auf die Knie geht und ein Kirchenlied singt. Und viele der Gäste sind entsetzt. Der outet sich da als so ein Christ und viele, die haben gesagt, also dieser Glaube, das ist ja eh von vorgestern. Also ich meine, wie kann der nur? Bertolt Brecht hat dann sogar ein Gedicht darüber geschrieben mit dem Titel »Peinlicher Vorfall«. Nein, das war kein peinlicher Vorfall. Das war eine Liebeserklärung an Jesus, der aus Liebe zu uns brutale Schmerzen auf sich genommen hat und sogar sein Leben für uns gab. Der lebt, damit auch wir leben dürfen, heute und in Ewigkeit. Und wenn er das nicht getan hätte, würden wir alle durchs Sieb fallen. Zum Schluss die Frage, die wir uns Menschen ja immer stellen, was können wir tun? Wir fragen ja immer, was müssen wir jetzt tun? Was tun wir, wenn wir gerüttelt und geschüttelt und gesiebt werden? Unser Text macht zunächst mal klar, wir können überhaupt nichts tun. Der Petrus, der war der Meinung, ich habe die Sache alles selber im Griff. Wenn ich in den Sumpf falle, ziehe ich mich auch zur Not selber raus. Nein, das geht nicht. Nur Jesus kann uns festhalten. Nur Gott kann uns selbst festhalten. In Lebens- und Glaubenskrisen haben wir uns selbst nicht mehr in der Hand. Da darf man sich nichts vormachen. Und trotzdem gibt Jesus auch einen Auftrag, eine Aufgabe mit. Er sagt nämlich zu Petrus weiter, und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Also wenn du einmal wieder zu mir zurückkehrst, nachdem du abgehauen bist, dann hast du eine Aufgabe. Nämlich zu schauen, wer von deinen Glaubensgeschwistern, von deinen Schwestern und Brüdern, wer ist denn gerade in einer Glaubens- und Lebenskrise? Und dann stärke ihn, stärke sie. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir können uns selbst nicht aus dem Sieb herausholen, wenn wir drohen zu fallen. Aber wir können mithelfen, anderen zu helfen, dass sie nicht durchfallen. Dass wir unsere Glaubensgeschwister ein offenes Auge, ein offenes Ohr, ein offenes Herz für sie haben und sie dann, soweit wir eben können, zu stärken in Glaube, im Gebet, in der Tat. Amen. Wir hören das Lied »Stark ist meines Jesu«.